Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallo, dies ist der Podcast PKIP für die Ohren. Hier findest du Antworten und Impulse zu den Fragen aus deinem Babyalltag. Gesammelt aus unserer pädagogischen Praxis sowie unseren PKIP-Kursen. Schön, dass du uns gefunden hast.
Hallo ihr Lieben, ihr hört PKIP für die Ohren. Es ist also wieder Sonntag. In dieser Folge haben wir etwas ganz Außergewöhnliches für euch. Während Franzi noch urlaubt und ich jetzt schon wieder zurück bin, hatte Nina eine richtig spannende Gästin. Erzähl doch mal, Nina, wer war da und worüber habt ihr geredet?
Ja, unser Podcast wird langsam groß. Wir werden langsam flügge und haben mal echt über unseren Tellerrand geguckt und haben uns vorher gedacht, dass es klug wäre, mal mit einer Frau zu sprechen, die etwas weiß, was wir alle nicht wissen, nämlich sich mit Osteopathie auskennt. Und so sind wir bei der Kinderosteopathin Britta Neumann-Sawatzki gelandet und haben gefragt, ob sie Lust hat, uns ein bisschen über ihren beruflichen Alltag und ihre Erfahrungen zu erzählen, weil wir wissen, dass Eltern sich nicht alle, aber viele und wenn, dann sehr intensiv damit beschäftigen, ob Kindern über Osteopathie physiologisch ein bisschen geholfen wird. Genau, und somit habe ich mich mit Britta zusammengesetzt, über Zoom auch. Also haben uns nicht live gesehen, sondern über Zoom und uns darüber unterhalten.
Das klingt richtig gut. Was war Inhalt? Magst du einen kurzen Überblick geben?
Ja, das kann ich machen. Also wir haben uns gefragt, oder ich habe mich gefragt, was interessiert Eltern? So, und wir haben darüber gesprochen, wann Eltern überhaupt so diesen Schritt zu einer Osteopathie vielleicht mal tun sollten. Das heißt, ab wann macht es Sinn für Eltern im ersten Leben, also mit Kindern im ersten Lebensjahr, mal eine Osteopathie auszuprobieren? Das heißt, was sehen wir bei Babys, wo Osteopathen und Osteopathinnen helfen können? Und da haben wir ziemlich schön aufgeschlüsselt, was wichtig ist bei ganz, ganz jungen Babys. Also wenn sie wirklich noch in den ersten 3 Monaten sind, was gibt es für Auffälligkeiten? Wie erkennen Eltern die? Und auch bei Babys, die schon in der Fortbewegung sind. Das heißt, was fällt Osteopathen auf oder was sehen wir für Unregelmäßigkeiten in der Fortbewegung und wie gehen Osteopathinnen damit um? Das heißt, was machen sie dann tatsächlich? Dieses Zauberphänomen, was wir sehen, wenn Kinder von einer osteopathischen Behandlung kommen, dass plötzlich etwas ganz, ganz anders ist beim Kind. Was passiert da eigentlich? Das hat sie ziemlich schön beschrieben.
Das klingt richtig gut. Das heißt, also egal in welchem Alter im ersten Lebensjahr sich mein Kind befindet, ich finde auf jeden Fall die passenden Infos, die ich brauche, wenn ich vielleicht ein bisschen unsicher bin, ob ich osteopathisch drauf gucken lassen sollte oder nicht.
Genau, ich glaube wohl. Also ich fand es ein recht aufschlussreiches Gespräch und was mir richtig gut gefallen hat am Schluss, hat sie mir, weil ich das nicht wusste, tatsächlich genau erklärt, was es für unterschiedliche Qualifikationen gibt. Das heißt, wo Osteopathie draufsteht, ist tatsächlich nicht immer die gleiche Ausbildung und Qualifikation dahinter. So, das hat sie ziemlich fein erklärt und mir auch noch einen Link mitgegeben, wo Eltern wirklich gut qualifizierte Praxen in ihrem Wohnort oder in ihrer Umgebung finden können. Das fand ich ziemlich gut, weil ich tatsächlich auch hier bei mir in meinem Umfeld höre, dass eine osteopathische Behandlung nicht immer das hält, was sie möglicherweise verspricht. Ich glaube, du hattest da auch privat tatsächlich die Erfahrung gemacht, Sarah, oder?
Genau, wir haben privat auch die Erfahrung gemacht, dass es da doch große Unterschiede gibt. Also von daher richtig gut, wenn man noch mal was an die Hand bekommt, wenn man da noch mal so einen Anhaltspunkt hat, worauf man achten kann, auch als Eltern. Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Ich bin total gespannt auf die Folge. Ich hoffe, ihr da draußen seid genauso gespannt und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören und freuen uns natürlich wie immer über eure Rückmeldung und über euer Feedback über die verschiedenen Kanäle, die ihr in den Shownotes findet.
Hallihallo, liebe Leute. Genau. Wir haben heute eine Gästin bei uns das erste Mal. Das heißt, ich sitze hier mit der lieben Britta und freue mich, dass wir euch ein bisschen über Osteopathie erzählen können. Britta, du hattest mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass du mit Zoom noch gar nicht so gut befreundet bist, was mich ganz besonders doll gefreut hat, weil wir uns nämlich über Zoom treffen und du trotzdem gesagt hast, okay, das klappt.
Auf jeden Fall. Hallo erstmal. Ja, Zoom ist für mich tatsächlich ein Mysterium. Ich durfte es, musste es Gott sei Dank noch nie so wirklich oft nutzen. Ich durfte die Personen immer noch alle in Real Life treffen. Aber für solche Sachen jetzt gerade natürlich unglaublich toll, dass man das trotzdem zustande bringen kann.
Ja, fand ich total toll, dass du dich darauf eingelassen hast. Du hattest mich, als wir über WhatsApp zuerst korrespondierten, gefragt, wo muss ich denn hinkommen? Und dann habe ich gedacht, oh
Nach
Mist,
Schweden.
sie denkt, wir treffen. Ja, genau. Komm nach Schweden. Nee, ja, voll schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Und das war ja auch gerade null Problemo, möchte ich mal sagen. Okay, also wir möchten gerne über Osteopathie sprechen und ich glaube, das ist vielleicht ganz schlau, wenn du erstmal ein bisschen was zu dir sagst. Das heißt, wer bist du eigentlich? Was machst du so? Erzähl mal.
Ja, mein Name ist Britta Neumann-Sawatzki. Ich bin 36 Jahre jung, alt, je nachdem, wie man es sieht. Habe zwei Töchter, Die sind 6 und bald 5. Hab einen Ehemann. Seit kurzem haben wir auch noch einen Hund dazu, einen Welpen, einen Elvis. Und ich bin jetzt seit 2,5 Jahren selbstständig mit meiner Praxis, das ist Harrefit hier bei uns in Sieke. Und bin eigentlich gelernte Physiotherapeutin und habe dann gesagt, irgendwie fühlt sich das so unerfüllt an. Habe nach meiner Handballkarriere dann angefangen, noch Osteopathie zu studieren und war nach 5 Jahren da fertig. Und dann habe ich halt diesen Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Habe ganz klein angefangen mit einer Kollegin zusammen und auf einmal sind wir ganz schnell explodiert. Und es kam immer wieder die Nachfragen von wegen, Britta, kannst du dir mal mein Kind angucken? Kannst du das mal angucken? Kannst du das mal angucken? Und habe ich mir gesagt, nee, möchte ich nicht machen, weil ich mich auf diesem Gebiet nicht auskenne. Und irgendwann hat es doch, ich weiß gar nicht, was der richtige Grund dafür war, aber irgendwann habe ich mich dann doch nochmal entschieden, ach, du kannst da ja mal reinschnuppern in die Kinderosteopathie. Und 2 Jahre später bin ich Kinderosteopathin. Und ich bin nach wie vor total gecatcht davon, weil das ist eines der schönsten Arbeiten tatsächlich.
Ja, krass.
Ja.
Ja, total verrückt. Also das ist auch genau das, was bei uns so, die wir mit Physiotherapie nicht zu tun haben, aber trotzdem einfach ständig Familien mit Kindern beobachten und ja sehen, dass Osteopathie aus unserer oder meiner Sicht tatsächlich mit Kindern oder mit wirklich auch Babys eigentlich explodiert. Also das ist wirklich sehr salonfein inzwischen, dass Familien finden, okay, das probiere ich mal aus. Also es ist so aus dieser Ecke, was ist das? Und hä, was machen die da? Echt total
Ja.
raus. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie überhaupt die Entwicklung ist.
Also die Entwicklung tatsächlich ist auch, sehe ich genauso wie du, dass sich das, dass Leute immer mehr sagen, ich mache das mit meinem Kind. Hat, glaube ich, da was mit zu tun, dass die Geburten sich verändert haben. Man hat jetzt nicht mehr diese schöne Zeit, eine wunderschöne Geburt, vielleicht zu Hause, vielleicht im Krankenhaus zu haben, sondern diese Geburten, die Mamas müssen ja mit mir darüber reden, wie denn so die Geburt war, sind oft sehr, sehr stressig, sind oft mit Hilfsmitteln verbunden, sei es nun ein sogenannter Kristaller Griff, wo man von oben so raufdrückt auf den Bauch, oder eine Geburtszange, eine Sauglocke mitgeholfen wird, oder halt die Sektio. Das wird alles sehr, sehr schnell gemacht. Und eine entscheidende Frage in der Kinderosteopathie für mich ist immer, ist auch so eine Einstiegsfrage, wie lang hat die Geburt denn gedauert? Und das sind selten welche, die ideal zwischen 4 und 10 Stunden sind, sondern es sind entweder, die sagen, oh, ich habe es noch eben so in den Kreißsaal geschafft, oder es sind die, die sagen, 55 Stunden. Die dürfen mal wieder nach
Ja.
Hause. Und die sind natürlich auch nicht fein und sind sehr, sehr gestresst. Und ich glaube, das ist einfach so, wo man sagt, okay, die Kinder haben auch wirklich was, dass man da wirklich auch hingehen kann. Aber genau, das ist halt, glaube ich, mit eins der größten Sachen, dass sich die Geburten mit verändert haben.
Ja, okay, total spannend. Das zeigen sie ja auch total deutlich die Statistiken, ne? Das heißt, wenn man sich so in den Kliniken Statistiken anguckt, dann gehen natürlich tatsächlich die Eingriffe zur Geburtshilfe mit als letzten Ende die Sektio. Das wird natürlich immer, immer mehr. Und du siehst oder ihr seht, dass da auch dann einfach dazu passend die Kinder häufiger zeigen, dass irgendwie was nicht stimmt oder dass sie irgendwie eine Auffälligkeit
Das
zeigen.
nennen wir bei uns in der Osteopathie so eine Ankommensstörung. Also die sind noch nicht auf unserer wunderschönen Welt angekommen, sondern die sind gefühlt, das sieht man immer ganz oft, wie sie dann so auf meiner Bank liegen, wenn die noch so ganz arg verknittert sind und die Beine noch ganz nah am Körper sind, die Arme noch ganz nah am Körper sind. Das ist halt noch so diese typische Embryonalstellung. Das sieht man bei dem Kind, es ist noch nicht angekommen. Es ist einfach noch so gefühlt bei Mama im Bauch. Aber wenn ich das Kind jetzt zum Beispiel, das sind ja auch oft die Problematiken, mit dass sie nachher kommen zu mir, die Mamis und Papis, ich kann mein Kind nicht weglegen. Sobald ich es weglege, fängt es an zu schreien. Ja, weil es noch in dieser Hülle drin ist, weil es mit, ich sage mal in Anführungsstrichen, mit Gewalt rausgekommen ist. Ja, also eine Geburt ist immer, finde ich, mit Gewalt verbunden, weil es ist natürlich auch was sehr, sehr Heftiges, was wir da körperlich leisten. Also ein bisschen Druck ist da immer, aber ob da nun ein Druck von oben vom Bauch zusätzlich mit zugefügt wird oder ein Zug am Kopf durch die Sauglocke oder auch durch einen Hebelzug am Kopf durch die Sektio, das ist halt immer noch eine Frage. Das ist halt schon traumatisch. Und das sieht man bei den Kindern. Keiner möchte von uns Erwachsenen, wenn wir einen ganz, ganz starken Unfall haben, alleine sein. Wir wollen behütet sein, wir wollen eigentlich nur im Bett liegen und eigentlich nur kuscheln. Und das wollen die Kinder letztendlich auch. Ja.
Ja, total, ja, absolut. Also bei mir gehen gerade alle Ohren und alle Antennen im Kopf auf, weil ich das, was ich in Schreiambulanz erlebe und sehe und was Schreiambulanzen einfach leisten, ist ja genau, es setzt ja genau da an.
Total.
Setzt halt nicht physiotherapeutisch da an, was du gerade beschreibst, sondern einfach dann auf der psychologischen oder emotionalen Seite. Und absolut. Lass uns doch bitte mal, damit unsere Hörerinnen oder die Mütter, Väter, die uns hören, so einen Mehrwert auch haben aus dem, was wir jetzt hier heute machen. Gucken, was seht ihr eigentlich? Das heißt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, okay, ich bin eine Mutter, ich habe das erste Kind, dann weiß ich natürlich nichts. Dann weiß ich nicht, was ist normal, wie sieht so ein Neugeborenes aus, wie verhält sich so ein Neugeborenes? Ist es vielleicht normal, dass die sich gar nicht ablegen lassen oder muss ich da irgendwie aufmerksam sein? Vielleicht starten wir mal damit, dass du uns so eine Top 3 erzählst mit den Dingen, die dir mit Säuglingen am häufigsten begegnen. Das heißt, was sind so die drei, oder vielleicht kriegst du sogar mehr zusammen,
Ja,
sind wir mal
leider
gespannt. Leider ja. Was sind die häufigsten Auffälligkeiten oder Zeichen von Babys, die dir in deiner Praxis begegnen, damit die Eltern zu Hause jetzt mal denken, so, ups, guck mal, das kenne ich von meinem Kind auch.
Also Nummer eins, ganz klar, sind diese Anpassungsschwierigkeiten, von denen ich gerade schon erzählt habe. Das Kind ist gefühlt aus dem Bauch raus und hört nicht mehr auf zu weinen, zu meckern, unruhig zu sein, sich die ganze Zeit zu bewegen und es überstreckt sich. Das sind so zwei Zeichen. Also unglücklich sein und dieses Überstrecken. Das ist so mit das Erste, was man tatsächlich nach der Geburt sieht und spürt. Also die Eltern spüren es in Form von, oh Gott, was habe ich hier eigentlich jetzt? Ich habe mir das eigentlich ganz anders vorgestellt. Und jetzt habe ich so ein kleines, schreiendes, überstreckendes Baby.
Was meinst du mit Überstrecken? Das ist dieses, dass die so einen C, sich in so ein C bringen, ne?
Genau, richtig vom Rücken her. Also nennen wir Hyperextension. Das heißt, die machen sich ganz lang in der Wirbelsäule, dass die Brust quasi so rausgedrückt wird, richtig, und mit dem Kopf so nach hinten gehen. Das ist, ja, das ist wirklich so sich richtig, richtig doll überstreckt.
Die haben dann auch so einen ganz hohen Tonus, ne? Das heißt, das fühlt sich echt wirklich an das höre ich auch manchmal, wie so ein Brett.
Genau, richtig. Also du kriegst sie gar nicht mehr richtig rund. Du möchtest sie vielleicht gerne an die Brust anlegen und dafür muss das Kind ja dann in eine entspannte Haltung gehen, also in die Beugung, in die Flexion. Aber das geht nicht. Und damit haben wir nämlich Punkt 2, Stillprobleme. Und dann muss man da nochmal in die Anamnese so ein bisschen reingehen. Also Anamnese ist Befunderhebung. Das kann das Baby mir letztendlich nicht viel zu sagen. Das ist dann die Mama oder der Papa manchmal auch mehr. Da frage ich immer so, hat das Kind die Nabelschnur im Hals gehabt? Ja, wieso? Ja, dann kann es leider nicht trinken. Ne, also das ist dann dieses Strangulationstrauma, dass das der Mund, der Zungenuntergrund sich nicht nach unten bewegt. Und die Mama sucht die Schuld ganz, ganz oft bei sich selber. Ich kann mein Kind nicht stillen. Ich habe nicht genug Milch. Ich habe zu kleine Brüste. Ich habe zu große Brüste. Und dabei liegt das eigentlich am Baby.
Genau, das heißt, das Erste, was du siehst, um nochmal so den Bogen zu kriegen, sind diese überstreckten Kinder, die so einen ganz hohen Tonus haben. Und dann kommen Mütter oder Familien zu dir, weil es Stillschwierigkeiten gibt. Das ist dann ja auch oft so, die erste Anlaufstelle ist ja immer die Hebamme, nicht? So, und die sind dann, das weiß ich von meinen Kolleginnen, irgendwann auch am Ende mit ihrem Latein quasi. Die sind ja Profis, was Stillhilfen und Stillpositionen und so angeht. Da sind ja die Hebammen die Profis. Und irgendwann endet deren Fachwissen. Und dann erfährst du, okay, dann gibt's so eine Empfehlung, guck doch mal, was es osteopathisch vielleicht zu helfen gibt.
Genau, das ist, würde ich mir wünschen, dass dieses ein bisschen früher kommen würde, weil oft eine Stillposition ja auch nicht eingenommen werden kann. Ne? Und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen, dass man sagt, okay, pass mal auf, Kind ist da, ruft bei Britta an, macht einen Termin und dann arbeiten wir parallel zusammen. Weißt du, dass man sagt, ich mache das Kind weich und dann können sie eine angenehme Stillposition einnehmen. Und manchmal ist das dann halt von wegen, man hat alles versucht, Kind ist schon auf Level 180, Mama ist auf Kind auf Level 200. Und da manchmal so den Bogen dann doch noch zum Stillen hinzubekommen, ist manchmal gar nicht so einfach, weil dann beide so gestresst sind. Und da würde ich mir tatsächlich ein bisschen wünschen, dass die ein bisschen früher käme. Aber also gut, ich finde, unsere Vernetzung mit den Hebammen ist sensationell hier. Das sehe ich in anderen Stadtteilen Brems, Hamburg ganz, ganz anders.
Ja, guck mal, interessant. Das heißt, du...
Vorteil vom kleinen Dorf.
Ja, es muss auch einen Vorteil geben, nicht? Nein. Okay, das heißt, dein Appell eigentlich oder deine Idee ist, oder so wie du arbeiten, dir wünschst zu arbeiten, dass du ganz früh die Kinder siehst oder ganz früh hilfst. Du hast eben weich machen, dass ich die Kinder weich mache, gesagt. Magst du mal kurz erklären, was das bedeutet? Also da kommen wir jetzt ja wahrscheinlich in das rein, was wir alle gar nicht ergründen können, so, weil das, ihr habt eine lange Ausbildung und ich stehe immer von außen, also wenn man so guckt, okay, eine Mutter geht mit ihrem Kind zu einer Osteopathin, dann stehe ich immer so von außen und gucke zu und staune, was danach dann so kommt. Das heißt, wenn die dann nach einer Woche oder zwei wieder zu mir kommen, denke ich, wow, was ist da passiert? Und vielleicht ist das gar nicht so einfach für dich jetzt zu sagen, was heißt eigentlich weich machen? Aber kannst du das vielleicht kurz für uns Laien, kurz versuchen zu erklären?
Also es ist ja so, dass das Baby irgendwie rauskommen muss. Ganz egal, ob es jetzt vaginal oder über eine Sektion kommt. Es ist so, dass es eine Öffnung durchleben muss. Und diese Öffnung ist nur dann möglich, wenn der Kopf zum Beispiel oder auch allgemein der Körper schon weich ist. Jetzt gibt es aber die Situation, wir haben zum Beispiel eine ganz schnelle Geburt. Also schnell ist für mich unter 4 Stunden. Das heißt, das Kind rauscht wie eine Flipperkugel durch dieses Becken. Also wir gehen aus von einer vaginalen schnellen Geburt. Das heißt, diese Kinder haben viele kleine Stellen am Körper, wo sie überall einmal gegengeditscht sind. Da mal ans Becken, da mal an die Symphyse, da mal an das Steißbein. Und die haben einfach Kopfschmerzen. Also ich sag mal jetzt einfach salopp ausgedrückt, die haben halt Kopfschmerzen. Da tut der Schädel einfach weh, weil das überall sind sie da einmal gegengebrettert. Und ich versuche mit den Griffen, zum Beispiel jetzt bei den Mäusen, die halt so eine schnelle Geburt hatten, da die Entspannung rauszunehmen. Man muss sich den Kopf so vorstellen, der hat verschiedene Platten. Und zwischen diesen Platten ist immer eine Naht, die noch nicht ganz festgezogen ist, weil der Kopf sicher noch wächst. Und diese Naht, da merkt man, wenn man da reindrückt, es ist ganz, ganz sanft. Da merkt man so einen Widerstand. Und wenn dieser Widerstand ziemlich hoch ist, dann bleibe ich da im Moment und sage, mit Techniken nehme ich denn diesen Druck raus. Es ist ähnlich, vielleicht, wenn die Erwachsenen selber schon mal Osteopathie gespielt haben, wissen die, was ich meine. Aber für die, die es noch nicht hatten, ist es ähnlich so, wenn man die ganze Zeit auf einen Punkt rumruckelt und sagt, oh, tut weh, aber bitte bleib da. Ne? Genau, und das ist das, was ich mit weich mache. Und dann merkt man einfach, dann gebe ich dann das Kind der Mama wieder und dass die Mama sagt ganz oft, oh, mein Kind fühlt sich auf einmal so schwer an, weil es einfach locker lässt. Und das ist dann dieses Weichmachen.
Okay, das heißt, ihr mit euren Zauberfingerchen.
Da sind überall kleine Sensoren drin, ne?
Ja, das gibt's in eurer Ausbildung, baut ihr die da ein, ja. Das heißt, du suchst in dem Fall am Schädel Spannung.
Genau, oder am ganzen Körper eigentlich. Eigentlich am ganzen Körper. Aber hauptsächlich ist das der Schädel, tatsächlich.
Okay, und das ist dann, siehst du das prompt? Also du sagst, die Mutter nimmt eine Veränderung sofort wahr. Spürst du das auch? Merkst du das, wenn du diese Stellen bearbeitest, das auch prompt?
Ja, ich sehe das ganz oft im Gesicht, wenn die Kinder so grungy sind, so richtig so wie ein kleiner Grinch zu so gucken und so
Okay.
ganz, oh, ich habe so viel Stress. Und dann behandelst du das und auf einmal hast du da so ein wirklich tiefenentspanntes Kind mit einem wirklich faltenfreies Gesicht da liegen.
Okay.
Oder es äußert sich da drin, dass sie auf einmal Kacka machen.
Okay.
Völlige Entspannung.
Ja, Entspannung, ne?
Ja, genau. Oder ganz viel Pupsen. Also ich habe eigentlich bei jeder Behandlung ein pupsendes Kind oder eine volle Windel.
Okay, also vielleicht für dich so ein bisschen wie so ein Indikator, alles klar, wir haben eine gute Arbeit gemacht, so.
Ganz genau, ja. Aber, beziehungsweise eigentlich die gute Arbeit ist immer dann, wenn die Mamas, also ich sage das nicht vorher von wegen, wie fühlt sich das Kind denn jetzt an, sondern die sagen von sich aus, ey, irgendwie fühlt sich das Kind schwerer an. Und dann ist so, alles klar, das wollte ich. Was die Kinder manchmal noch äußern, fällt mir gerade ein, ist so ein ganz tiefer Seufzer. Wenn man dann da so liegt und so, dieses, was man ja selber auch kennt, einmal so Druck ablassen, ne? Und wenn ich das bei den Babys einmal gehört habe, sage ich, alles klar, Hände weg, Arbeit ist getan.
Okay. Ja, mega interessant. Total spannend. Auch da im Übrigen eine totale Parallele zu der Arbeit, die wir in Schreiambulanzen machen, ne? Das heißt, da gucken wir uns ja auch Geburten an und wiederholen die mit den Mitteln, die emotionelle Erste Hilfe so hat und stellen die nach. Und auch da siehst du dann irgendwann, das ist genau dasselbe, das sehe ich auch. Das heißt, wenn wir durch so einen Schreibprozess mit den Eltern durchgehen konnten, die Eltern stabilisieren und unterstützen, ist genau dasselbe. Das heißt, dann ist auch die Kinder lassen los. So, das heißt, da ist auch echt oft das, was im Darm war, zack, kommt raus. Und die ganz Jungen schlafen danach auch relativ schnell ein. So, da gibt es einen Unterschied, also gibt's, also sehe ich einen Unterschied zwischen ganz jungen und älteren Kindern, und ältere Kinder meine ich dann 3, 4 Monate, ne? So alt sind die dann ja auch noch nicht.
Mein jüngstes Kind war 5 Tage alt. Meine jüngste Patientin. Das war auch gut. Das war wirklich, wirklich gut.
Ja, also jetzt kommen wir zwar ein bisschen von unserer Idee, die wir so haben, von was wir so alles abarbeiten wollen hier in unserem Gespräch ab. Aber also ich bin ja in Schweden hier, ne? So, und ich weiß, dass in schwedischen Geburtskliniken immer eine Osteopathin ist. Immer.
In Hamburg in der Asklepios-Klinik auch. Das ist, glaube ich,
Guckst
ich
du.
kenne die, es ist die einzige Klinik für mich, glaube ich, wo ich weiß, dass das so ist. Ja.
Ja, also, und da ist es, da werden dann vielleicht nochmal gucken, also diese Statistiken kenne ich nicht, wäre dann nochmal spannend zu gucken, was sehen denn hier die Eltern mit den Kindern? Gibt es das auch? Haben die auch so viel mit, oder haben die auch mit Blockaden zu tun? Oder ist da irgendwie eine funktionelle Auffälligkeit bei den Kindern, wenn da direkt nach der Geburt eine Osteopathin mit ihren Fingerchen irgendwie am Kind sein konnte? Das weiß ich nicht. Das lässt sich nur vermuten eigentlich, ne?
Tatsächlich habe ich da auch noch keinen, noch nicht nachgesucht, aber wäre auf jeden Fall sehr spannend.
Ja. Ja. Okay, pass auf, wir sind ja immer noch bei den Top 3,
Ja.
ne? Das heißt, was siehst du jetzt? Und wir haben ja jetzt, hast du ja ganz viel Spannendes über ganz junge Kinder erzählt. Fällt dir irgendwas ein, wenn die Kinder ein bisschen älter sind? Ein bisschen älter meine ich, weiß ich nicht, so 4, 5, 6 Monate.
Ja.
Das heißt, was kommt da auf dich zu? Das heißt, welche Kinder werden dir da gebracht? Mit welchen
Ganz
Auffälligkeiten?
klar die mit dem abgeflachten Kopf. Also mit,
Ah.
das nennt sich bei uns die Plagocephalie. Das ist, wenn ein Kind immer wieder auf der gleichen Seite liegt vom Kopf, dass der Schädel sich ein bisschen verformt. Beziehungsweise wenn das Kind nur auf dem Rücken stumpf liegt und der Blick nach vorne oder nach oben Richtung Decke ist. Ein allgemein abgeflachter Hinterhaupt, das ist, das, ich sag mal, auch das ist 90% meiner Arbeit, weil die Kinder kommen erst meistens zu mir, dann, wenn da was am Kopf schief aussieht, schief ist.
Okay. Und das, die Eltern kommen dann aus ihrer eigenen Motivation, weil sie finden,
Unterschiedlich.
das ist ja irgendwie komisch.
Ja, unterschiedlich. Ich sag mal so, vor 2 Jahren, da haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen mit der Corona-Zeit, da war das so, dass die Eltern leider aus Eigendynamik kommen mussten, weil kein anderer mal mit drauf geguckt hat. Jetzt ist das halt so, jetzt wo die ganzen Kurse wieder anfangen, dann sagt man mal als Kursleiter, oh, guck mal, pass mal auf, Kind A, du hast, oder Mama, pass, dein Kind, ich sehe, dass da ein bisschen eine Tendenz ist, dass das Kind immer nur nach rechts guckt oder es dreht sich immer nur nach rechts. Mach dir doch mal einen Termin. Oder dass die Hebamme sagt, oh, mir ist das aufgefallen, immer wenn ich da bin, hat er seinen Blick nach links. Also jetzt ist es so, dass auch anderen Leuten das halt auch auffällt, dass man sagt, pass mal auf, das und das haben wir hier gerade als Befund, mach dir doch da mal einen Termin. Und dann fangen wir wieder an mit der Fragerei, wie war die Geburt? Und da findet man auch wieder die Parallelen dazu.
Okay, das heißt, was die Eltern zu Hause dann jetzt beobachten können oder in der Corona-Zeit auch beobachtet haben, aber nicht einordnen konnten, war, dass die so Präferenzen haben, ja, dass die nur nach links schauen oder ganz schwer nach rechts. Und dann ist das, was ich immer sehe, dass sie dann, wenn die so in die Rücken-Bauch-Drehung kommen, dass das immer über eine Seite geht.
Genau. Oder auch über den Kopf, dass sie sich nur so über eine Hyperextension, also über eine Überstreckung zum Beispiel kullern. Dass sie einsam sich schön zusammenziehen, dann fallen sie auf eine Seite, dann machen sie sich auf und liegen auf dem Bauch. Und die Kinder ist dann eher so, dass sie ihren Kopf ganz doll in die Unterlage drücken, sich quasi so eine Brücke machen und sich dann mit Schwung auf die Seite packen.
Als Mutter, Vater, wenn ich das jetzt höre, das heißt, wenn ich sehe, mein Kind ist, also ich warte vielleicht auf die Rücken-Bauch-Drehung, ne, so, das ist die Kinderärzte informieren, naja, und sagen, okay, dritter, vierter, spätestens fünfter Monat, so, das ist ja manchmal auch der Druck, den Eltern dann haben, da warten die dann ja drauf und dann gucken die auch genau aufs Kind, was das Kind macht. Und wenn die dann sehen, okay, das Kind kommt wieder in so eine, ich glaube, mit Brücke kann man das ziemlich gut beschreiben, in Rückenlage und drückt den Kopf so in die Unterlage. Dann ist das, dann gehen dir so die Glocken an und du denkst, okay, da muss was passieren.
Ja, definitiv, ja. Wenn ich sogar schon, es äußert sich manchmal ein bisschen früher sogar schon, das sind dann so die Kinder, die so eine Lieblingsbrust haben. Die sagen, oh, die rechte Brust, die ist die leckerste und die linke, ja, da hole ich mir den Nachtisch.
Okay.
Und das sind so die ersten Anzeichen dafür, dass die Kopfrotation, die BWS-Rotation schon so ein bisschen eingeschränkt sein könnte. Also,
Woran
genau.
können das Mütter erkennen, die nicht stillen, sondern die Flasche geben? Gibt es da auch irgendein Kriterium, wo dir auffällt, ah, guck mal hier, das ist, weil die haben ja weniger mit so einer Drehung der Halswirbelsäule zu tun.
Das merkt man dann meistens beim Wickeln. Also wenn du das Kind mal von links und von rechts ansprichst, dass der eine Kopf nicht richtig rübergehen möchte, ne? Oder wenn du das Kind halt hinlegst und dann sollte dir nach dem fünften, sechsten Woche schon, wenn es geht, auffallen, oh, irgendwie guckt mein Kind immer nur nach rechts. Ne? Dann gucke ich mal, was habe ich denn da rechts alles stehen? Okay, da habe ich die Wärmelampe stehen. Packe ich sie mal auf die linke Seite. Und wenn dann überhaupt nichts kommt, dann Anruf.
Okay. Ja, ich
Ja.
glaube, das ist auch genau, das ist dann da ist Hebammen wieder, ne, wie ich eben gesagt habe. Die achten darauf, das weiß ich von meinen Kolleginnen ganz genau. Das heißt, die gucken da ganz genau rauf und empfehlen dann auch, stell doch mal alles Spannende auf die Seite, wo das Kind nicht so von sich aus gerne oder leicht hinschaut.
Die andere Seite.
Ja. Okay, gibt es dann noch irgendwas, was Eltern machen können, also
Genau.
um vielleicht so eine andere, die andere nicht so leichte Seite zu bespielen oder den Kopf zur anderen Seite zu drehen?
Lagerung in der Seitlage, also in der Lagerung in der Seitlage der nicht betroffenen Seite. Und dass ich sag mal so, die abgeflachte Seite vom Kopf, das ist auch das, da sind wir nachher bei der Therapie letztendlich, dass die Seite, die abgeflacht ist, oben liegt, dass sie sozusagen atmen kann, sich quasi wieder ausbilden kann. Und ich bin ein großer Fan der Bauchlage. Genau, richtig. Da muss man immer so aufpassen. Die Bauchlage wird ja sehr, sehr, sehr verflucht. Ich finde, wenn sie beobachtet, ist die Bauchlage super. Das heißt, wenn das Kind wach ist und da passiert dann auch, wenn das Kind wach ist und man spielt mit denen in der Bauchlage, passiert da nichts. Ich verstehe das, wenn man Angst hat, das in der Bauchlage schlafen zu lassen. Habe ich tatsächlich auch nicht am Anfang gemacht. Vor allem nicht im Elternbett, sondern wenn dann auf einer harten Matratze neben dem Elternbett. Aber da ist natürlich das ist die Position, wo der Schädel von hinten gar keinen Druck bekommt. Und da muss man halt gucken, ob der Kopf nach links und rechts verdrehbar ist. Genau.
Ja. Genau, das heißt, die Kinder dann ansprechen. Also ich schlage dann immer, so ich schlag, also das ist dann Arbeit, die wir in den Kursen machen auch. Ich schlage dann immer vor, leg dich wirklich vis-à-vis auch auf den Bauch zu deinem Kind und mach mal Schnippi Schnippi links und schau, ob das Kind da hinschaut und dann machst du Schnippi Schnippi rechts so und guck, ob der Kopf einfach das Geräusch sucht oder deinem Gesicht folgt oder einem Spielzeug oder so.
Ein ganz
Okay.
tolles elektronisches Spielzeug, was wir alle hassen.
Aha, ja, ich
Ich
weiß, was
habe
du meinst.
so ein elektrisches Handy bei mir. Oh. Also so ein Tastentelefon. Ein Grund, warum es in der Praxis, also nicht hier bei meinen Kindern.
Das ist so oft, dass wenn nichts geht, ne, dann funktionieren
Genau,
diese Dinger,
das geht immer.
die fürchterlich fiepen und auch noch und am Ende auch noch so einen optischen, so ein Blinky, ja.
Genau, das ist
Ja.
es. Das ist Hardcore. Also das klingelt ganz doll in den Ohren und blinkt dann halt auch noch ganz, ganz fürchterlich. Aber damit kriegt man sie dann alle. Und das, was du gerade geschildert hast, in der Bauchlage von wegen Schnippi, Schnippi, das kann ich auch in der Rückenlage machen. Ne? Und da kann ich auch mal hier, guck mal, okay, dann gehen wir mal hier rüber mit dem Spielzeug auf die andere Seite, geht das jetzt runter, kommt eine Schulter mit hoch. Und wenn das merkt man meistens an den Augen, dass die Augen wollen weiter,
Ja.
aber es ist nicht so. Ne? Und
Okay.
dann bitte anrufen.
Okay. Und dann ist das, was ist dann in der Funktion beeinträchtigt? Das ist irgendwas in der Halswirbelsäule oder das ist auch
Genau.
Schädel?
Das kann Schädel sein. Also es ist halt immer, ich gucke nach dem Urknall, nach dem Warum. Und dann sind wir wieder dabei, wie war die Geburt? Wie lag das Baby? Lag es richtig rum? Lag es nicht richtig rum? Gab es irgendwelche Auffälligkeiten in der Schwangerschaft? Weil daraus resultiert sich dann wahrscheinlich in eine Restriktion, Schrägstrich Läsion. Und das kann sich denn in dem Fall daran äußern, dass zum Beispiel der Übergang von der Halswirbelsäule in die Brustwirbelsäule blockiert ist oder aber auch der Übergang von der Brustwirbelsäule in die Lendenwirbelsäule. Man kann das schlecht immer sagen, das ist das Problem dann, sondern es kann viele Ursachen haben. Das ist wie bei der Osteopathie bei den großen Menschen. Da frage ich, ja, wann hatten Sie mal OPs? Ach, Frau Neumann-Sawatzki, das ist schon 25 Jahre her. Ja, aber da hat Ihr Problem angefangen. Und da sind wir natürlich bei den Babys, da haben wir nicht so eine große Range. Das ist ja ganz gut. Das können wir auf 3 Monate meistens irgendwie so zusammendrücken. Aber das gucken wir dann. Hat das Kind einen Ikterus gehabt? Also war es gelb? Konnte es trinken am Anfang oder nicht? Und gab es andere Problematiken? Viele haben ja dann diese Superinfektion auch manchmal, dass sie so einen Fieberkrampf bekommen. Oder. Und das spielt halt alles mit da rein.
Okay, ich glaube, das ist ja auch das, was Osteopathie wirklich so ganz, ihr guckt euch echt das Komplettpaket an, nicht?
Ja, vom kleinen Zeh bis zum Ohr.
Ja, genau. Okay, ich habe noch eben so eine Frage so im Kopf gehabt, weil ich das bei den Eltern so oft höre, diese, ich weiß jetzt nicht, ob Dornkissen, ob das eine Marke ist, aber diese Kissen,
Dom.
Babydom, nicht? Was hältst du davon? Ist das um den Schädel? Da sind wir ja gerade losgelaufen, um den Schädel, diesen abgeflachten Schädel zu entlasten. Ist ja eine Idee, das, was der Handel Eltern natürlich anbietet, sind diese Kissen. Wie stehst du dazu?
Ich stehe, also wenn da was ist, dann ja. Also das A und O ist einfach, dass das Kind eigentlich, wenn es schläft, soll es, also in der Rückenlage schläft, soll der Kopf zu irgendeiner Seite runterfallen. Sei es nach links oder nach rechts. Idealerweise natürlich zu beiden Seiten. Was das Baby-Dorm-Kissen halt verhindert, ist, dass diese physiologische Rotation. Das heißt, das Kind liegt die ganze Zeit nur in Rückenlage mit Blick nach oben. Präventiv würde ich das nicht empfehlen. Wenn da ein
Okay.
Befund ist, dann ja.
Okay, das heißt ein Befund tatsächlich, das, was du gesagt hast, so, da ist eine, ein der Schädel ist
Abgeflacht,
asymmetrisch.
ja, oder symmetrisch abgeflacht zum Beispiel.
Genau, und da braucht es eine Unterstützung. Das wird von alleine nichts.
Ganz genau. Wir arbeiten da tatsächlich lieber mit so einem Seitenschläferkissen dann.
Ah, okay. Kannst du das kurz beschreiben, wie das funktioniert?
Das sind so zwei Dreiecke und die sind miteinander verbunden. Ein großes und ein kleines Dreieckkissen. Das ist dann, ich glaube, weiß nicht, 40 cm, 30 cm lang, der hintere Teil. Und der vordere Teil ist 20 cm kürzer. Und man legt das Kind in Innerseitlage da rein, dass es eine Stabilität hat von hinten und von vorne. Das heißt, es kann nicht auf den Rücken zurückkullern, aber auch nicht auf die gefährliche Bauchlage kullern. Und
Okay.
aha, ist das eine super Position, gerade die linke Seite für die Verdauung. Das heißt, Magen liegt unten, man hat weniger Reflux, weniger Herzbelastung und, und. Und der Schädel kann halt wirklich in der Hinsicht sich gut entfalten, wenn er da schon eine kleine Anomalie hat. Und die habe ich bei mir eigentlich immer in der Praxis. Und weil da ist einfach schneller Handlungsbedarf. Man muss das Kind dran gewöhnen, die Eltern müssen da ein bisschen Ausdauer zeigen, weil das ist ja nicht immer schön in so einer Seitenlage. Also, wenn ich die ganze Zeit in der Rückenlage gelegen habe, jetzt war meine Seitenlage, meckern da ganz viele Kinder. Da sage ich mal, bitte, bitte, haltet durch. Das ist, ihr müsst es wirklich einfach durchhalten, bitte. Wenn das Baby weint, seid dabei, begleitet es, aber bitte haltet durch. Und dann nach 2, 3 Tagen ist das Thema gegessen und die Kinder haben sich daran gewöhnt.
Okay.
Wie gesagt, ich habe diese Kissen bei mir immer in der Praxis und dann sage ich immer, ihr bestellt euch eins und das Neue kriege ich dann und ihr behaltet meins.
Okay, das heißt, du gibst dir direkt mit.
Ja.
Ja, okay. Oh, das ist ja ganz, ganz praktisch für Eltern. Wie lange sollten die Babys dann in diese gestützte Seitlage zum Schlafen gebracht werden?
Solange bis sie selber stabilisiert können.
Ah ja, guck mal. Das heißt, bis, um mal eine Zahl zu sagen, 5, 6.
Genau, 5, 6, wenn sie selber in diese Position reinkommen. Was sagen denn die Mama, die Eltern meistens so, und ja, jetzt lege ich mein Kind nachts ab und finde es in einer ganz anderen Ecke wieder.
Ja, okay.
Ja,
Das
also.
heißt, das ist dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt müssen die Dinger da raus.
Genau, richtig. Weil dann, das Kind dreht sich dann, ja, so wie es gerne möchte dann. Und es ist seltenst in der Rückenlage, also es bleiben Kinder seltenst in den 6 Monaten in der Rückenlage, die legst du hin und bleiben in der Position. Ne? Also wenn ich meine Töchter ins Bett bringe, danach suche ich sie nach 3 Stunden.
Ja,
Also, das
genau.
kennt, glaube ich, jede Mama, das ist. Also, die wühlen sich da so durch aufgrund von Verarbeitung und.
Das stimmt.
Ja.
Okay, wow. Ja, guck mal, jetzt haben wir uns über die ganz jungen neuen Frischlinge unterhalten, sind so ein bisschen zu den Älteren, so mit Mitte des ersten Lebensjahres gekommen. Was fällt dir auf, wenn die Kinder schon zum Beispiel mobil sind? Das heißt, was sollten Eltern wissen, wenn ihr Kind schon in der Fortbewegung ist, zum Beispiel im Robben oder Krabbeln? Was lässt dich da aufmerksam werden, wenn du ein Kind beobachtest, das vorwärts kommt? Gibt es da irgendetwas?
Genau, es sollte halt immer symmetrisch sein. Das heißt, auch so ein Robben sollte nicht über, klassisch nicht so wie bei der Bundeswehr, über einen Arm gehen, sondern über beide Arme. Allgemein, also das Allerwichtigste ist halt tatsächlich dann doch wieder die Bauchlage, weil aus unserer Bauchlage entwickelt sich der Rest. Aus der Bauchlage fangen wir an zu robben, aus der Bauchlage gehen wir in den Vierfüßlerstand, von da aus gehen wir ins Krabbeln über und von da aus ziehen wir uns hoch in den Stand. Wenn zum Beispiel Kinder diese Positionen Bauchlage, Robben, Krabbeln, Überspringen, das macht dann sich meistens tatsächlich dann im Schulalter bemerkbar.
Ja.
Und das ist einfach, da müssen die Eltern halt gucken, dass die Positionen alle eingenommen werden und auch und oder symmetrisch verlaufen. Gut, Krabbeln muss man symmetrisch machen, das geht anders nicht, sonst kippst du um.
Ja.
Aber dass man zum Beispiel in den Vierfüßlerstand oder in diesen Kniestand eher, dass man auch mal das rechte Bein vorne hat und das linke Bein. Man hat irgendwann eine stärkere Seite. Das wissen wir alle. Es gibt Rechts- und Linkshänder. Und ich sage immer so, das Kraftverhältnis darf 70-30 sein. Also 70% die starke Seite und 30% die andere. Was gar nicht sein darf, ist, ich mache alles nur über eine Seite.
Ja, wenn Eltern das jetzt beobachten, also das Bild, was ich jetzt gerade vor Augen habe, ist das Kind, das irgendwann Anfang zweites Halbjahr anfängt zu robben und es wirklich echt ganz deutlich mit einer Seite macht. Das heißt, die linke oder rechte, der rechte Arm zieht und der andere kommt irgendwie so mit. So, der so. Gibt es da was, was Eltern tun können, um da genau dem vorzubeugen, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass die andere Seite so ein bisschen verkümmert, weil die starke Seite echt so die Dominanz übernimmt.
Ja, es wäre wieder ratsam, natürlich das einmal osteopathisch raufzugucken. Wenn man dazu jetzt nicht aufgrund von Terminengpässen das nicht hinbekommt, immer wieder die andere Seite mit einbeziehen. Sei es mal mit dem linken Hand einfach nur mal einen Löffel hinhalten, dass das Kind mal auch sich den Stütz auf der rechten Seite aufbauen muss. Oder sind wir bei den interessanten Spielzeugen, meine Trainingsspielzeuge. Das Tut-Tut-Auto vielleicht da mal hinhalten, dann auch, guck mal her, mit dem anderen Arm. Wenn Geschwisterkinder da sind, die bitte anhalten, die Sachen nicht anzureichen. Ich sehe tatsächlich die Tendenz eher bei den zweiten Kindern, weil denen wird alles vor die Füße gelegt, weil die große Schwester, der große Bruder helfen möchte, was total zuckersüß ist, aber den Kleinen damit nicht geholfen ist, sondern dass man da auch für arbeiten muss, was da Spannendes liegt. Den Eltern anraten, die Kinder nicht in eine Position bringen. Das heißt, wenn mein Kind zum Beispiel nicht in die Bauchlage kommt, dann liegt es bitte nicht immer in die Bauchlage, sondern übt den Weg dorthin. Weil das ist Massephase, das ist Muskelaufbautraining. Ne? Also wenn ich jedes Mal wieder, das kann man selber mal versuchen, sich auf den Rücken zu legen, die Beine ranzuziehen, Arme nach oben und zur Seite. Und das mach mal 10-mal. Das merkst du, wo das hier ankommt. Ganz viel im Bauch. Und das brauchen wir nachher wieder für das Krabbeln. Mach mal so ein Plank.
Ja,
ne,
guck mal.
also
Oh, damit machst du ein mega Fass aus. Da können wir fast eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Nämlich, wir sind ja sehr bemüht, es den Kindern immer ganz leicht zu machen. Nicht? Ihnen anstrengen, oh, guck mal, dass es sie kommt, sie schafft es nicht, sie meckert, oh, ich mach's eben für sie. Und das ist, das hat ganz viel, das hat einen pädagogischen, also das hat eine pädagogische Seite, halte ich diesen Stress aus, dass mein Kind das gerade anstrengend findet. Denke ja, okay, komm, das schaffst du und kann mein Kind anfeuern und dabei sein. Oder denke ich, oh nee, das schafft's nicht, ich mach's mal eben fürs Kind.
Das ist ja bei uns in der Kinderosteopathie auch so. Ich behandle ja nicht nur Kinder, sondern ich behandle ja auch in dem Fall die Eltern. Ich hatte die letzten Wochen ganz viel Elterncoaching. Und das ist einfach, weil das mit die es nicht verstehen, warum das Kind bei mir entspannt schläft. Also erstmal bin ich in der Neutrale, ich bin die Schweiz. Ich habe zu dem Kind keine emotionalen, ich finde es süß, es ist toll, aber ich habe hier überhaupt keine Emotionen hier gerade mit drin. Ne? Und das Kind sagt, alles klar, das fühlt sich hier voll entspannt gerade an. Also die Vibes sind total entspannt. Und wenn die Mama oder der Papa mir dann sagt, oh, wenn das Kind wieder weint, dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Was passiert? Das Kind weint. Na, das kennt ja auch jeder von uns. Denn wenn ich, oh, bloß nicht, und ich will kein rosa Auto sehen, und was fällt mir dran vorbei? Das rosa Auto. Ne, also, und da sind wir auch, was die Kinderosteopathie noch betrifft, hat dieses Elterncoaching.
Ja, wie sieht das aus bei dir? Das heißt, läuft das so nebenbei oder?
Genau, meine Hände wandern über den Körper des Babys, und witzigerweise haben die Kinder gar nicht so viele Probleme, sondern ich merke, dass einfach die Mamis, die Papis haben ganz, ganz, ganz tollen Redebedarf, und da gehe ich halt voll drauf ein. Manchmal nehme ich mir das Kind, ich frage immer, darf ich mir das Kind auf den Arm nehmen? Ja, kann ich mir machen. Und dann nehme ich das auf den Arm und behandle das dann da weiter, und dann kann ich den Eltern noch besser ins Gesicht gucken und denen noch ein paar Tipps geben. Von mir so, pass mal auf, wenn das Kind jetzt zum Beispiel nicht bäuern kann, mach das doch mal so, streichel das lieber, haule, also nicht, man hat ja diesen klassischen Griff jetzt zum Beispiel mit dem mal so ein bisschen raufklopfen, streichel doch mal lieber. Ne? Also
Okay.
richtig,
Ja.
Wenn wir uns entspannen, dann streicheln wir uns, oder wenn wir Bauchschmerzen haben, streicheln wir uns auch über den Bauch und hauen da nicht rauf.
Ah, okay.
Dann streichel ich darüber, und dann fängt das Kind auf einmal an zu rüpsen.
Das ist ja auch, ist das eigentlich, hat das eigentlich auch dieses Aufstoßen, das heißt, diese Luft aus dem, diese überschüssige Luft aus dem Magen rausbringen, hat ja auch was mit Entspannung zu tun. Oder wie, was passiert da physiologisch tatsächlich? Das ist ein spannendes Thema.
Das ist ein Loslass, also das heißt auch Spannung loslassen, weil das oft das Problem ist, dass die Kinder, die stark bäuern müssen, hektisch trinken.
Ja.
Ja, weil zwischen Tür und Angel mal ihr Kotz gestillt werden muss. Oder weil Kind hat vorher ganz, ganz, ganz doll geweint, warum auch immer. Und dann schon an die Brust. Ne? Und danach diese Zeit von wegen, komm, wir setzen uns mal hier kurz hin, du darfst bei mir auf dem Arm sein und du darfst dich wirklich entspannen. Das wird ja auch immer kürzer. Gerade, ich hatte so gerade so meine Mehrlingseltern, ne? Die dann noch zwei kleine Kinder noch rumrennen haben. Und dann wird man dann auch hektisch und dann kann das Kind auch nicht loslassen. Das ist dann so wirklich so Feintuning, ein bisschen arbeiten, von wegen so, pass mal auf, vielleicht kannst du deine großen Kinder mit einbinden. Die können vielleicht in dem Moment vielleicht eine Geschichte vorlesen oder ein Bilderbuch zeigen mit dem Baby, dass man wirklich eine entspannte Situation bekommt. Und dann geht das auch relativ schnell, dass das Kind dann stresslos wird.
Okay.
Ja.
Ja, total interessant.
Oder es hat auch, heute, ja, auch noch einen physiologischen Grund, fällt mir gerade ein, wenn der Halswirbel 4 blockiert ist.
Okay.
Wenn der fest ist, weil der versorgt das Zwerchfell. Und wenn da natürlich eine Läsion ist, dann kann das Zwerchfell nicht richtig angesteuert. Und das brauchen wir, weil das Zwerchfell hat ein paar Löcher, wo denn die Speiseröhre und der Magen aufeinandertreffen. Und wenn da zum Beispiel das Zwerchfell Stress bekommt von oben, das sagt die. Ich sag das Gehirn, der vierte Halswirbel sagt, nee, also Zwerchfell, das geht hier so nicht, du kannst es nicht entspannen, dann kann die Luft auch nicht raus, beziehungsweise dann kann die Milch auch nicht ordentlich rein. Und das macht dann halt auch nochmal so einen Reflux mit Milch. Das ist nicht nur Luft, die dann rauskommt, kommt dann auch richtig der Milch mit raus.
Ja, okay. Und dann machst du das, was du eben beschrieben hast. Das heißt, du fasst den an. Das heißt, du bringst deine Finger auf die Halswirbelsäule.
Eine kleine Halswirbelsäule. Genau. Da oder vielleicht kann es auch sein, dass das ist natürlich super komplex, aber der Stress in dem vierten Halswirbel kann ja natürlich auch sein, weil das Baby vielleicht einen Ikterus hatte, also eine Gelbsucht. Das heißt, Stress auf der Leber. Die Leber liegt direkt unter dem Zwerchfell. Und aufgrund dessen, dass die Leber so viel arbeiten muss, kriegt das Zwerchfell Stress. Das wiederum sendet einen Stress an den vierten Halswirbel. Und der sendet wieder einen Stress ans Zwerchfell. Also ist unglaublich komplex manchmal. Also es muss nicht immer da, wo das raushüpft, also der vierte Halswirbel, das Problem, sondern das kann ja auch manchmal andersrum sein. Klassik bei den Erwachsenen eine Gallenkolik. Macht sich seltenst wirklich unterm Rippenbogen bemerkbar. Die Patienten kommen meistens mit Schulterschmerzen.
Ach was.
Genau, wir haben schon relativ viele kleine Gallenkoliken gehabt, wo ich dachte, so, ihr nächster Weg ist ja zum Arzt, der soll mal einen Ultraschall machen und dann gucken wir mal weiter. Und dann haben die es gemacht und dann kommen sie 8 Wochen später Post-OP.
Alles klar.
Haben keine Schulterschmerzen mehr.
So, guck mal. Boah, jetzt
Ja.
haben wir echt schon ganz schön viel abgeackert. Vielleicht noch mal zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt sagen kannst, aber so als Information für Eltern, was würdest du sagen, wann sollten Eltern den Weg zu einer Osteopathin, einem Osteopathen suchen? Und vielleicht als letztes, dann als allerletztes, woran erkenne ich eigentlich einen guten Osteopathen, eine gute Osteopathin? Das heißt, was würdest du sagen, bei welchen Angeboten, also als erstes gehen wir natürlich im Internet suchen, ne, und gucken und googeln mal, wo würdest du sagen, gibt es das? Oder bitte Vorsicht, vielleicht da nicht. Also zweigeteilte Frage. Das heißt, wann ist das empfohlen aus deiner Sicht, mal die Kinder osteopathisch vorstellig werden zu lassen? Und gibt es irgendwie sowas wie, okay, da sei mal vorsichtig bei dem Angebot.
Zu dem ersten, wann ein Kind zur Osteopathie kommen sollte, das ist auch ein ganz großes Thema damals bei uns im Kurs gewesen. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass man sagt pauschal, dass man schon einen Termin macht. Es sei denn, man weiß von vornherein, ich bekomme eine primäre Sektion. Das heißt, von vornherein ist es ein geplanter Kaiserschnitt. Dann kann man sagen, alles klar, ich habe da meinen Entbindungstermin, 2 Wochen später mache ich einen Termin für mein Baby. Und 8 Wochen später mache ich einen für mich selber. Auch nicht vergessen, Mama Care. Oder wenn halt bestimmte Sachen eingetroffen sind, wie die Geburt war viel zu schnell, alles, was unter 4 Stunden ist. Die Geburt war zu lange, alles, was über 12 Stunden ist. Dann, sobald irgendein Hilfsmittel verwendet worden ist, Cristella-Griff, Zange oder Na, Sauglocke. Dann bitte anrufen, Termin machen. Wenn das jetzt das Kind schon etwas älter ist, aufs Bauchgefühl einfach hören. Von wegen so, ich habe das Gefühl, hier stimmt was
Okay.
nicht. Ich habe das Gefühl, mein Kind dreht sich immer nur nach links. Dann bitte einmal Bauchgefühl. Habe ich selber erfahren müssen, ist oft das Richtige. Gerade, tut mir leid, Papis, der Mama. Da schätzt das Bauchgefühl einer Mama
Ja,
nicht.
okay, tatsächlich. Aha, okay.
Genau. Genau.
Gut. Ja, genau. Die Idee, woran erkenne ich, da bin ich ganz gespannt auf deine
Ja.
Antwort, ob man das überhaupt sagen kann. Woran erkenne ich eigentlich eine gute Osteopathin oder einen guten
Also,
Osteopathen?
die Osteopathie ist ja in Deutschland nach wie vor kein geschützter Begriff. Das heißt, du könntest jetzt einen Kurs machen und sagen, ich bin Osteopathin. Um aber osteopathisch arbeiten zu dürfen, brauchst du den großen Heilpraktiker. Das heißt, es reicht nicht, 5 Jahre leider studiert zu haben, da drin eine Bachelorarbeit zu schreiben und dann nochmal 2 Jahre den Kinderosteopathen obendrauf zu machen und nochmal eine Arbeit zu schreiben oder ein Praktikum bei einer Hebamme zu machen oder. Das reicht hier leider in Deutschland nicht. Da sind die Schweden, die Dänen, Norweger, Holländer und so weiter weit, weit voraus. Das Problem in meiner Hinsicht ist, dass dieser große Heilpraktiker jeder machen darf. Und das ist halt, also wenn ich mein Kind jemanden in die Hände geben möchte, möchte ich wissen, dass der Mann, dass die Frau, der Mann weiß, wo sitzt der Knochen, was passiert da eigentlich mit den Kraniosakralen, mit dem Liquor und. Und das kannst du nicht mal eben lernen. Das klappt nicht. Also ich habe dafür 3 Jahre Physio gebraucht, diverse andere Fortbildungen, 5 Jahre Osteo und, um zu verstehen, was da im Körper einfach so abgeht. Und den großen Heilpraktiker, den kannst du halt machen. Dann lernst du dafür und hast Glück und bestehst die 60 Fragen, die wirklich nicht ohne sind. Aber du bestehst die und hast noch einen ganz netten Amtsarzt und dann sagt er herzlichen Glückwunsch, diesen Heilpraktiker. Und ab dem Zeitpunkt darfst du osteopathisch arbeiten. Deswegen sage ich zu meinen Leuten immer, guckt drauf, wenn ihr online guckt, ob der Physio vorher war. Dann hat er schon 3 Jahre mit dem Körper zu tun gehabt. Weißt du, was ihm, also.
Ja, das heißt als Merkmal eigentlich für Eltern, dass da einfach eine physiotherapeutische Ausbildung als Grundlage ist, wo dann eine osteopathische und dann möglicherweise sogar noch eine kinderosteopathische obendrauf gepackt
Das
ist.
ist halt, da sind wir beim Spezialisten, ne? Also ich möchte meine Schulter nicht bei dem operieren lassen, der nur Füße macht. Obwohl er das vielleicht schon mal gemacht hat. Oder wir gehen ja auch zum Gynäkologen und nicht zum Urologen. Wir gehen zum Hals-Nasen-Ohr, wenn ich Ohrenschmerzen habe. Da muss man halt wirklich gucken, ich gehe zum Kinderosteopathen, wenn der wirklich auch Kinder behandelt.
Und dann vielleicht auch, dass ja also stellt sich mir die Frage, wie finde ich das raus? Im Zweifel am Telefon fragen oder wie würdest du das machen?
Ja, ganz genau. Behandeln Sie auch Kinder? Wir kriegen halt immer wieder die Frage, behandeln Sie Schwangere? Dann sage ich so, eigentlich weniger. Wir können es, aber bitte versuchen Sie es doch mal in der und der Praxis, weil da ist jemand, die sitzt da und macht nichts anderes. Also die brennt dafür, ne? Und da sage ich lieber, dann bist du da besser aufgehoben in der Hinsicht. Da sind wir, ja. Und sonst, wenn das meine Leute zum Beispiel nicht wissen, also meine Rezidamen nicht wissen, dann machen wir meistens einen Rückruf und sagen, Britta, wir haben jetzt gerade einen Anruf bekommen, Kind so und so, was meinst du? Und sage ich, jo, entweder bestell ein oder sag, ach, pass mal auf, das hört sich komisch an, nochmal beim Arzt kurz einmal vorstellen und dann zu mir kommen. Das haben wir auch
Okay.
ganz oft.
Okay. So, dann jetzt die allerletzte Frage.
Ja.
Die Kosten. So, hörst du oder wie ist das, was erfährst du? Werden die Kosten übernommen für eine Osteopathie? Gibt es sowas wie ein Rezept vom Kinderarzt oder ist es erstmal immer eine Privatleistung?
Es ist grundsätzlich immer eine Privatleistung, ganz egal, ob der Kinderarzt eine Verordnung ausstellt oder nicht. Bei uns im Landkreis stellen sie keine Rezepte dafür aus, weil sind wir wieder bei der Problematik von vorhin, die nicht wissen, wo man hingeht. Also die wollen halt nicht, dass man zu einem Osteopathen geht, der nur Erwachsene macht, zum Beispiel, ne? Und deswegen haben sie sich da im Landkreis so entschlossen, das gar nicht zu unterstützen, dass man dieses Privatrezept bekommt. Manche Krankenkassen machen das so, dass sie das auch ohne dieses Privatrezept bezahlen. aber auch nicht voll. Ich glaube, das sind 80%, die übernommen werden. Andere Krankenkassen, da reicht zum Beispiel nur so ein, denen reicht das, wenn ich denen meine Urkunde mitschicke, dass sie wissen, alles klar, Frau Namazarewski hat ihre Stunden da alle voll gemacht und hat alle Fortbildungen, die sie dafür braucht und, und. Dann wird auch ein Teil davon übernommen. Bei den Privatversicherten, das wird halt dann zu dem Zeitpunkt 100% übernommen. Genau, aber sonst ist immer eine Mitbeteiligung dabei.
Okay, ich glaube, damit sind wir noch nicht am Ende unserer Themen angelangt. Irgendwie habe ich, also das ist, glaube ich, gehört zu den Dingen, je tiefer man in so ein Thema reinkommt, umso mehr Fragen fallen mir zum Beispiel ein. Aber ich glaube, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen, dieser erstmal. Britta, ganz, ganz herzlichen Dank, ey. Das hat mir so als physiologische Laien total viel gebracht. Also ich habe ein ziemlich gutes Bild jetzt ein bisschen, woraus deine Arbeit so besteht.
Ja, sehr schön. Das ist das Wichtigste daran. Dass es kein Hokuspokus ist.
Genau. Ja, das ist ja so ein bisschen, ja, wie ich eben gesagt habe, ne? Das heißt, wir stehen so staunend davor und denken, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber irgendwie ist das, was du gemacht hast, hat was
Genau.
verändert.
Super.
Ich danke dir ganz doll und wer weiß, vielleicht hören, sehen wir uns hier uns noch mal
Ich
wieder.
würde mich freuen.
Okay, danke schön.
Tschüss.
Sodale, das war das Interview mit der Kinderosteopathin Britta Neumann-Sawatzki. Britta hat ihre Praxis in Sieke, das liegt bei Bremen. Solltest du jetzt beim Hören gemerkt haben, dass du dein Baby einmal osteopathisch untersuchen oder zumindest vorstellen lassen möchtest, verlinken wir dir in den Shownotes Seiten, die dir helfen können, ebenfalls gut qualifizierte Praxen in deiner Nähe zu finden. Jo, und wir planen jetzt hier für unseren Podcast in unregelmäßigen Abständen ExpertInnen zu Wort kommen zu lassen, die unsere Infos über das erste Jahr deines Babys ergänzen sollen. Danke, dass du bis hierher gehört hast und dir und deinem Kind eine schöne Woche bis zum nächsten Pickup für die Ohren Sonntag. Tschüss!